In einer besseren Welt hätten wir eine pflegesensiblere Gesellschaft, weil das Problem, was wir als pflegende Eltern heute schon haben, wird 2030 sehr, sehr viele Menschen betreffen, weil einfach zu viele Pflegekräfte fehlen werden und weil die Zahl der zu pflegenden Personen massiv ansteigen wird.
Ja, heute schalten wir einen Sonderbeitrag aus gegebenem Anlass. Vor kurzem wurde nämlich ein Positionspapier für und von pflegenden Eltern veröffentlicht. Der Bundesverband Wir Pflegen hat gemeinsam mit betroffenen Eltern Handlungsempfehlungen zur Unterstützung pflegender Eltern erarbeitet. Die Ergebnisse wurden bereits in einer großen Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. Und ja, im nächsten Schritt wird das Papier politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern vorgelegt. Heute habe ich Verena Niethammer und Tina Cuemo zu mir in den Podcast Wegbegleiter eingeladen. Tina und Verena haben maßgeblich bei der Erarbeitung des Positionspapiers mitgewirkt und ich freue mich sehr, dass ihr euch heute Abend die Zeit nehmt. Ja, herzlich willkommen Tina und Verena, schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Dankeschön.
Möchtet ihr euch zu Beginn einfach kurz vorstellen, dass man ein bisschen weiß, wer ihr seid, was ihr macht?
Ja, gut, ich kann gerne den Anfang machen. Ja, genau, Verena Niethammer, kann das Schwäbisch sehr schwer unterdrücken. Da merkt man gleich, ich komme hier aus der Ecke Heilbronn am Neckar und habe die Hörderinitiative in Laufen am Neckar gegründet mit einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit Behinderungen, pflegende Angehörige. Da sind vor allem pflegende Eltern drin, wie ich eben auch bin. Weil mein Mann und ich haben zwei Kinder und unser großer Sohn hat eine schwere Mehrfachbehinderung. Und ja, wir merken seit 8 Jahren, was das dann bedeutet, wenn man so ins Abseits gerät und halt um alles kämpfen muss.
Dankeschön.
Ja, mein Name ist Tina Cuemo. Ich kann mein Schwäbisch noch schlechter unterdrücken. Ich komme aus dem Kreis Rottweil ursprünglich. Ja, ich habe einen Sohn, der 10 Jahre alt ist, der einen ganz, ganz seltenen Gendefekt hat. Der nennt sich FOXG1. Und ich habe bereits vor 6 Jahren so eine Müttergruppe gegründet, wo halt Mütter drin sind mit behinderten Kindern. Und darüber habe ich die Verena kennengelernt. Genau.
Heute geht's ja um das Positionspapier pflegender Eltern. Ganz provokativ gefragt, warum braucht es überhaupt so ein Positionspapier? Also warum ist es entstanden? Was waren die Beweggründe?
Ja, das ist eine Frage, die man dann alles gestellt kriegt, weil es heißt dann, ja, das Pflegeproblematik betrifft ja alle pflegenden Angehörigen, aber in der Gruppe der pflegenden Angehörigen, die sowieso schon nicht so beachtet wird, es geht ja meistens um professionell Pflegende, wenn in der Politik mal was zur Rede kommt, da kommen Eltern und Familien noch seltener vor, weil wir haben politisch irgendwie gar keine Heimat oder Lobby. Die Familienpolitik hat uns nicht auf dem Schirm, das sieht man schon an den Broschüren. Und die Pflegepolitik erst recht nicht. Und wenn dann irgendwas korrigiert wird oder irgendwas in die Wege geleitet wird, wie jetzt die Pflegezeitgesetze oder was es gerade so gibt an neuen tollen Ideen, dann passen die einfach nicht auf uns. Und da wollen wir einfach ganz klar zeigen, wo sind Bedarfe, wo muss man dringend optimieren. Und das ist sehr positiv besprochen bei den Missständen, die einfach vorliegen.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, oft werden pflegende Eltern und auch das Thema Seniorenpflege so in einen Topf geschmissen. Mögt ihr uns mal ein bisschen mitnehmen, worin genau bestehen die Probleme oder die Problemfelder pflegender Eltern bzw. Familien?
Also ich würde mal zu Anfang sagen, was sind die Unterschiede zwischen dem, was wir machen und dem, was man halt bei der Seniorenpflege jetzt klassisch macht. Wir werden halt am Anfang mit einer Diagnose konfrontiert, die einen früher, die anderen später. Also zunächst merkt man halt einfach, dass irgendwas mit dem Kind nicht stimmt. So ist es oft bei einem Gendefekt, sage ich jetzt mal. So war es bei uns. Und dann geht halt so ein Steckroutenlauf los. Ja, man rennt erstmal von Ärzten zu Ärzten vielleicht, um überhaupt eine Diagnose zu bekommen. Und dann hat das Ganze natürlich noch ganz andere Auswirkungen. Man muss gucken, wie kommt man in den Kindergarten oder in welchen Kindergarten geht man? Wie wird man da erstmal aufgenommen? Ja, manche sagen dann gleich, wenn es Probleme gibt, nee, geht mal lieber irgendwie in eine Sonderform vom Kindergarten oder so. Und vielleicht muss man eine Integrationskraft beantragen. Ja, das, also da geht schon Bürokratie irgendwo ganz doll los. Ja, man braucht vielleicht einen Behindertenausweis. Man kümmert sich um einen Pflegegrad. Dann hat man mit dem medizinischen Dienst zu tun, der das Ganze beurteilt. Und es ist einfach, als ob es nicht schon mega Belastung genug wäre, ja, dass man irgendwie psychisch damit fertig werden muss, dass man ein behindertes Kind hat, ja, oder dass man nicht so richtig weiß, wohin die Reise geht, kommt dann dieses ganze andere halt auch noch irgendwie auf einen zu.
Ja, das merkt man auch gerade ganz arg bei aktueller Debatte, wie zum Beispiel ums IPREG, um das Intensivreha-Stärkungsgesetz, wo weitgehend von der Politik ausgegangen wird. Man hat da schwerst kranke Erwachsene, die eigentlich in die Klinik gehören oder in Einrichtungen, und die haben überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es halt sehr, sehr viele intensivpflegebedürftige Kinder gibt, die zu Hause gepflegt werden von völlig unterbesetzter ambulanter Pflegedienst, denn wir sind davon halt schon betroffen. Wir haben einen Intensivpflegedienst, aber der deckt halt nur eine Schicht ab und der Tag hat halt bekanntlicherweise ein paar Stunden mehr. Und da macht man dann alles allein als Eltern, auch als Laie, ohne Ausbildung. Selbstverständlich wird da katheterisiert, Dialyse gemacht, abgesaugt. Man muss alles sich drauf schaffen. Und viele Kinder haben am Anfang ja erstmal keine Diagnose oder eine unklare Diagnose, wenn die nicht gedeihen oder wenn die einfach einen kritischen Lebenszustand haben. Und da ist wirklich von den ersten Schritten an, ist das System nicht darauf ausgelegt, dass kleine Kinder zum Beispiel nicht den passenden Pflegegrad kriegen, dass in den ersten Lebensmonaten bis Jahren oft sehr gekämpft werden muss, dass man überhaupt einen Pflegegrad kriegt. Und das ist wirklich die Basis für alles, dass man überhaupt Unterstützung kriegt, und Entlastung ist immer dieser Pflegegrad. Und es wird halt auch alles limitiert. Unser Sohn hatte durch den Sauerstoffmangel eben eine unwiederbringbare Gehirnschädigung, und trotzdem war unser Behindertenausweis ewig lang begrenzt. Von der Dauer musste immer wieder neu festgestellt werden, auch der Pflegegrad. Und das ist sowas, das zermürbt einen so, dass man bloß nichts vergisst, weil während alle einen vertrösten, ob Krankenkasse oder Ämter, wenn es darum geht, dass man Unterstützung kriegt, wenn man dann selber nicht liefert, mal ein Pflegebegutachtungsgespräch verschläft oder ein Pflegeberatungsgespräch, das eigentlich keine Beratung ist, sondern nur ein Abhaken von Punkten, dann gibt's gleich Sanktionen, und das ist generell unser Hauptproblem. Das ist der andere Punkt, dass es einfach viel, viel zu wenig Entlastung gibt in diesem ganzen Bürokratie-Dschungel, und dass die Belastung zum einen psychisch und körperlich ist, aber auch finanziell, weil wir sind immer, immer gefragt, wenn es darum geht, drauf zu zahlen. Und das ist was, was viele nicht verstehen, warum beim Bäcker ein Kessel steht für ein schwerkrankes Kind, für ein schwerbehindertes Kind, wo die Eltern sammeln. Da geht es halt in der Regel nicht um Delfintherapie. Das sind wenige Ausnahmen, und selbst das ist wirklich was Wertvolles. Sehr oft geht es um Grundlegendes wie ein Hausumbau. Ja, das ist ja auch bei euch gerade ein Thema, Tina, gell? So ein Treppenlift. Da denkt man, klar, da ist jemand, ist jetzt, hat man ein schwerbehindertes Kind, das ist jetzt echt zu schwer, um es die Treppe hochzuschleppen. Mutter hatte auch schon Bandscheibenvorfall. Aber die Pflegekasse zahlt deshalb nicht einen Treppenlift. Man kriegt nur so einen minimalen Beitrag. Und wenn ein Senior halt sein ganzes Leben lang gearbeitet hat und was auf die Seite geschafft hat, dann zahlt man das halt drauf und verkauft notfalls Auto. Nur wir brauchen unser Auto. Wir müssen mit den Kindern zur Therapie fahren. Wir brauchen grundlegende Dinge, grundlegende Hilfsmittel. Und die werden sehr oft nicht gezahlt. Und deshalb hängen diese viele Punkte einfach sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und für uns so ein großer Überpunkt ist halt einfach, dass die UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich überhaupt nicht umgesetzt wird, die schon etliche Jahre existiert, und dass eigentlich das, was uns per Gesetz zusteht in unseren Kindern, nämlich ganz normal an der Gesellschaft teilzuhaben, eigentlich nicht möglich ist. Weil so wie Tina schon gesagt hat, es fängt an im Alltag von Schulbegleitung, Kindergartenbegleitung, das Normalste der Welt, hin zu Betreuung, dass wir Eltern auch arbeiten gehen können, weil, ne, wir müssen ja auch irgendwie nach uns schauen, die paar Rentepunkte, was man für die Pflege kriegt, da kommt man nicht weit, vor allem wenn der Pflegegrad so niedrig ist wie so oft. Also da kommt eins auf das andere, das ist wie so ein Puzzleteil, wo sich ineinander fügt, und am Ende sind wir wirklich die Geschmierte und kommen da auch nicht mehr raus. Weil diese Pflege geht über Jahrzehnte in der Regel.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja auch dieser extreme Unterschied. Also ja. Seniorenpflege ja. ist Pflege auf Zeit irgendwo.
Ja.
Und ihr lebt euer Leben mit einem Kind, das eure Pflege braucht und eure ja. Unterstützung.
Und wir wollen auch überhaupt gar nicht sagen, wir sind arm dran oder irgendwas. Darum geht's uns überhaupt nicht. Wir wollen uns auch überhaupt nicht abgrenzen von den Senioren, weil die haben wirklich auch genug Probleme und es läuft so viel nicht rund in den Einrichtungen und so weiter. Das ist überhaupt nicht unser Thema, nicht, dass wir jetzt in die Schiene kommen, sondern uns geht's einfach darum, hey, wir sind Familien, ja, wie jede andere Familie, nur sind wir massiv in der Teilhabe behindert. Unsere Kinder, wir selbst, das ganze Familiensystem, zu dem auch die Geschwister gehören. Und das ist wirklich, und da sind wir ja auch hier ganz gut an der richtigen Stelle, das ist wirklich unwürdig, vor allem auch für Familien, ungeheuer belastend, wo die Kinder eben lebenslimitiert erkrankt sind, weil dann möchte man eigentlich die wenige Zeit, die man zusammen hat, nutzen für schöne Dinge und nicht um den 10. Widerspruch zu schreiben, um nicht um Schimpfe und Fluchen mit dem Amt zu telefonieren, die dann um ein bisschen Zeit und Verständnis bitte, wenn es wirklich um was Grundlegendes geht. Wir haben ganz tolle Fallbeispiele im Positionspapier, deshalb würde ich auch echt empfehlen, die Langversion sich mal anzuschauen. Da ist zum Beispiel der Kayo, der auch in Baden-Württemberg lebt, abgebildet auf dem Titelblatt. Das ist ein Junge, der im Wachkoma ist durch einen Ertrinkungsunfall, wo die Eltern wirklich um alles Mögliche streiten müssen, dass sie Unterstützung kriegen vom Umbau bis zur richtigen Versorgung von Pflegedienst etc. Es sind andere Familien drin, Kinder mit Gendefekt genauso wie Kinder mit schweren Erkrankungen. Und da sieht man einfach ganz praktisch, wo es hakt. Und das ist unvorstellbar. Und das möchte ich, dass die Politiker sehen. Weil normalerweise werden solche Familien abgespeist als bedauernswerter Einzelfall.
Ja, ich möchte gerade mal sagen, wir sind ja in einer Phase unseres Lebens eigentlich gewesen, wo man anfängt, sich seine Karriere auch noch ein Stück weit weiter auszubauen. Und wo man halt, ja, auch ein Haus abzubezahlen. Also wir sind ja hier im Schwäbischen, ne? Wir bauen ja Häuser ja und so. Also wo man halt das Haus auch abbezahlen will und so weiter. Wir brauchen ja ein finanzielles Polster irgendwie. Wenn ich jetzt vielleicht schon älter gewesen wäre, dann hätte ich mir gesagt, naja gut, lasse ich vielleicht mal jemand Jüngeren mehr arbeiten oder so und ziehe mich ein bisschen zurück und kümmere mich dafür irgendwie um meine Eltern oder so. Aber das ist ja ein Punkt, den wir auch noch vor uns haben. Ja, wir wissen ja nicht, wir haben ja die Doppelbelastung. Auch unsere Eltern werden vielleicht noch pflegebedürftig und ja, wir sind jetzt schon irgendwie, also es ist wirklich sehr, sehr kräftezehrend, ja, was wir leisten und viele wissen halt von unserem Leben irgendwie so überhaupt gar nichts.
Ja. Nein, wir sind auch so froh, dass wir Pflegen wirklich gewagt hat, auch Kinder mit hohen Pflegegraden hier abzubilden und die Familien zu zeigen, weil das sind die, die doppelt unsichtbar sind. Deshalb, wir haben wirklich ganz verschiedene Ebenen, wo wir ansetzen. Und deshalb ist es uns auch so wichtig, dass das Papier zum einen auf der Bundesebene greift. Wir brauchen grundlegende Rechte für diese, für uns als Familien. Wir brauchen eigentlich arbeitsschutzrechtliche Möglichkeiten. Und die Tina hat einen sehr guten Begriff rausgekramt, der wirklich, finde ich, weit Gehör finden sollte, die pflegesensitiven Arbeitsregelungen und Arbeitszeiten. Mhm. Denn für Menschen mit Schwerbehinderung gibt es ja Gott sei Dank ein paar Sonderrechte, so sie denn eine Anstellung finden, muss man ja leider sagen. Und aus dem Werkstattsystem da rauskommen, haben die ja Rechte auf bestimmte Unterstützung am Arbeitsplatz, Pausen etc. Und wir bräuchten eigentlich was Ähnliches. Wir bräuchten zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir ein krankes Kind in die Klinik begleiten mit Verdienstausfall, mit zusätzlichen Kindkranktagen, ohne dass uns dann komplett unser ganzes Gehalt wegfällt, weil das brauchen wir. Und es geht, also bei Karriere, das hört sich immer so an, als wären wir alles Manager und hätten Willen. Es ist wirklich, ich war Studentin, als ich mein Sohn auf die Welt kam. Ja, ich habe eigentlich promoviert, da war kein Polster da. Andere sind auch Verkäuferinnen und können sich keine große barrierefreie Wohnung leisten. Es gibt generell keinen barrierefreien Wohnungsmarkt. Oft ist zu bauen oder irgendwas umzubauen die einzige Möglichkeit, halbwegs würdige Zustände hinzubekommen. Und dann verschuldet man sich immens. Ich weiß auch, dass unsere Tochter mal unseren Schuldenberg noch abtragen wird. Das ist sicher. Und das ist krass.
Ja. Also ich habe da echt auch ein Problem. Ich musste dann meine Karriere quasi aufgeben und arbeite jetzt heute in einem Kundendienst, weil ich 3 Sprachen fließend spreche, wo ich echt also unendlich froh drum bin, ja, weil ich komme aus dem Haus und ich habe Kollegen und bin nicht immer nur Mutter von einem behinderten Kind. Aber ich muss halt meinem Chef dann auch mal sagen, ja, es tut mir leid, aber diese Sommerferien, ich krieg das nicht irgendwie hin. Und dann muss ich unbezahlten Urlaub nehmen, ja. Und man orientiert sich irgendwie komplett um, ja. Und sucht sich dann halt noch Nebentätigkeiten vielleicht oder so. Ich habe jetzt halt was gefunden, wo ich zu Hause noch ein bisschen arbeiten kann. Ja, was echt, ja, aber ich finde einfach, ich finde es nur traurig, weil auch im Verein, den ich gegründet habe für das Syndrom, wenn neue Familien bei uns dazukommen und heute wird die Diagnose einfach viel früher erstellt, weil das halt sich auch alles verbessert hat, ja. Und dann rede ich mit den Müttern oder so und dann sind es immer irgendwie halt auch Krankenschwester oder Erzieherinnen oder, wo ich mir dann denke, Gott, das sind genau die Fachkräfte, die fehlen und man tut da gar nichts an dieser Stelle, ja, damit das einfach besser wird. Und das ist total schade, weil es ist ganz arg wichtig auch für jemand, dass er einfach noch Teilhabe an dem ganz normalen Leben hat, so wie andere halt einfach ja. auch.
Also ich habe ja auch mitbekommen im Vorfeld, dass eben dieses Positionspapier entstehen soll mit entsprechenden Handlungsempfehlungen. Also ich bin absolut begeistert von dieser Arbeit und von dieser, ja, man sieht einfach, wie viel Zeit, Energie und Herzblut da drin steckt. Ich hoffe einfach, dass jeder sich das Papier auch runterlädt und sich das wirklich auch mal anschaut.
Ja. Weil gerade die Leute, die eigentlich noch keine Ahnung haben, sollten unbedingt die Langform lesen. Das ist wie ein bisschen wie das Zitat mit dem "Tut mir leid für den langen Brief, ich hatte keine Zeit für einen kurzen". So ähnlich ist es im Papier auch. Speziell die Leute, die völlig verplant sind, die werten Politiker und Interessensvertreter, würde ich ganz stark bitten. Es hat auch tolle Bilder drin. Nee, ich meine wirklich ernst. Weil wenn einem die Begriffe nichts sagen und das ist ein Mikrokosmos, ein Dschungel sondergleichen und selbst wenn man die Oma gepflegt hat oder sonst irgendwie jemand mit Behinderung in der weiteren Verwandtschaft hat, bin ich mir sicher, man wird die Hälfte der Begrifflichkeiten nicht verstehen und das ist für uns alle auch mal ein harter Weg. Wir haben super Fußnoten drin, wo alles erläutert ist. Ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass wir sagen können, wir sprechen hier für Eltern querbeet durch ganz Deutschland. Weil es haben über 100 Familien mitgemacht, Mütter und Väter, auch mit älteren Kindern, wirklich auch mit sehr kleinen, mit verschiedenen Behinderungsarten, auch wenn jetzt Kinder mit hohen Pflegegraden, Intensivpflegebedürftige überrepräsentiert sind von den Bildern, sind die Leute, die mitgemacht haben, wirklich querbeet. Und da haben wir das rauskristallisiert, da haben wir die Antworten zusammengebündelt, das war echt ein Stück Arbeit. Der Text ist also sozusagen nicht direkt von uns, sondern das sind die Antworten der Eltern. Und wir hatten natürlich Vorgespräche auch mit unserer Inklusionsaktivistengruppe und in unserer Selbsthilfegruppe, sodass wir da schon ein bisschen wie so eine kleine Vorstudie gemacht haben, ne? Und das ist dann in der Arbeitsgruppe für pflegende Eltern das Ganze nochmal durchdiskutiert worden, mehrfach. Da haben wir uns online getroffen. Da sind Leute aus Nordrhein-Westfalen dabei, aus Bayern dabei. Und eben auch aus Baden-Württemberg, wie man merkt. Und ja, also das war wirklich die Arbeit vieler und wir haben es halt dann gebündelt. Und ja. Das geht auch weiter. Also es gibt weiterhin von Wir Pflegen das Austauschtreffen pflegender Eltern, das kostenlos ist, auch für Nichtmitglieder kann man sich jederzeit dort vernetzen.
Werde ich auch verlinken.
Und wir werden auch den Arbeitskreis pflegender Eltern weiterführen. In welcher Form genau, bespricht jetzt der Vorstand. Aber wir werden da jetzt nicht locker geben und sind da sehr, sehr dankbar, dass dieser Verein uns als Eltern entdeckt hat. Keiner ist davor gefeit. Jeder kann von heute auf morgen ein schwer krankes oder behindertes Kind haben oder selbst pflegebedürftig werden. Und das sollten wir einfach mal sich ein bisschen an die Nase packen, jeder Einzelne. Dass wir eben nicht die Aliens sind, sondern einfach einer von der Gesellschaft. Und da muss was passieren. Weil so können wir nicht weitermachen. Es läuft schon viel zu lange ins Leere mit hohlen Versprechungen. Wir brauchen keine komischen Teilhabeausweise in bunte Inklusionsfeste in den Innenstädten, ja. Wir brauchen wirklich konkrete Veränderungen. Und da steht's ganz klar drin. Wir haben uns arg Mühe gegeben, dass es was ist, was man umsetzen kann. Deshalb heißt es ja auch Handlungsempfehlungen, nicht Forderungen, sondern es sind wirklich Tipps. Das sollt ihr umsetzen. Hier, nehmt's in die Hand, wir legen's euch hin. Mhm. Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich hoffe wirklich auch, dass viele Eltern, die vielleicht nicht mehr so viel Kraft haben, einfach wenn sie kurz reagieren oder Ärger haben, dass es einfach beifüge, dass es halt so eine Welle gibt. Das ist so meine Hoffnung. Also medial wird es jetzt teilweise aufgegriffen. Wir waren im Bayerischen Rundfunk, im SWR. Und ja, Tina und ich können auch nicht alles stemmen. Ich hoffe auch sehr, dass die Eltern, die sich den Podcast hier anhören und auch betroffen sind, dass die auch da mit Mut fassen, einfach ein bisschen mehr auf die Hinterbeine zu stehen, soweit sie ihre Kraftreserve hergeben.
Ich glaube, es ist viel angesprochen, vieles aber auch noch nicht gesagt, aber ich denke, dass es auf jeden Fall deutlich wurde, was sich dahinter verbirgt, was euer euer Anliegen ist und wo es hingehen soll. Wenn ihr noch zum Abschluss eine Frage, wenn ihr den Satz in einer besseren Welt zu Ende führen würdet, wie würdet ihr ihn formulieren?
Ich würde sagen, in einer besseren Welt hätten wir eine pflegesensiblere Gesellschaft, weil das Problem, was wir als pflegende Eltern heute schon haben, wird 2030 sehr, sehr viele Menschen betreffen, weil einfach zu viele Pflegekräfte fehlen werden und weil die Zahl der zu pflegenden Personen massiv ansteigen wird.
Ja, ich würde sagen, in einer besseren Welt müssten wir unsere Rechte nicht nachlesen in 5 Sozialgesetzbüchern, sondern würden sie tagtäglich erfahren. Weil das ist was, ja, ich finde es einfach irre, wie sich alles auf das ganze Familiensystem auswirkt. Und ich würde mir einfach Zeit wünschen mit meinen Kindern und nicht mit diesen ganzen Banalitäten, die uns so noch zusätzlich behindern, ja. Weil wenn ich von der Klinik und von der Therapie hin und her tingle, da geht schon genug Zeit drauf. Ich möchte da nicht noch Widerspruch XY und noch einen zweiten Bescheid einreichen müssen, einen zweiten Kostenvoranschlag. Ich möchte mir nicht immer die Fingerwund tippe und der Halswund rede für Dinge, die so selbstverständlich und offensichtlich sind.
Vielen, vielen Dank. Ihr habt schon angesprochen, wenn man das Positionspapier oder euch unterstützen möchte, wie kann man das konkret tun? Darauf hinweisen, darüber reden, es lesen?
Also ich glaube, dass es ganz arg wichtig ist, dass wir wirklich so eine Bewegung schaffen und dass jeder versucht, ein Stück weit aus der Unsichtbarkeit rauszukommen, weil das hören wir oft von Eltern, ja. So dass noch nicht mal quasi die Nachbarn verstehen, warum das Verhalten so oder so bei dem Kind jetzt ist. Und ich glaube, so geht es einfach vielen. Manche schämen sich auch dafür und verstecken sich so ein bisschen. Und es ist, glaube ich, einfach wichtig aufzuzeigen, hey, da gibt's noch mehr von denen. Dafür hat auch wir pflegen die Kampagne gestartet. Wir haben da Videos teilweise dazu beigetragen und von unserem Alltag erzählt. Also so die kleinste Form, sage ich jetzt mal, diese Kampagne zu nutzen, ist es, sich in seinen eigenen Status vielleicht reinzustellen. Ja, damit man einfach sieht, okay, da gibt es eine Mutter und vielleicht am nächsten Tag ist ein neues Video drin und denkt, oh, okay, das ist auch interessant, das ist noch eine andere Mutter. Ich glaube, wir haben auch 1, 2 Väter, bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ja, haben wir. Ja, ich würde mir ganz arg wünschen, dass Eltern sich wirklich aufraffen. Ihr könnt auch wirklich nachts oder zwischendurch, wenn ihr mal eine ruhige Minute habt, eine Mail schreiben an Wir Pflegen. Die Austauschforen sind auch immer abends. Man kann online teilnehmen. Da könnt ihr euch auch wirklich Kummer von der Seele reden und gleichzeitig euch vernetzen mit anderen, die was bewegen wollen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, zum einen überregional zu denken und zum anderen sich Verbündete vor Ort zu suchen, eine Selbsthilfegruppe, wo man sich gegenseitig bestärkt oder einfach ein kleines Netzwerk sich zu schaffen, weil wir sind nicht allein. Es kommt uns immer nur so vor, weil wir immer gegen die gleichen Monster kämpfen. Und ich würde mir ganz arg wünschen, von allen Nicht-Betroffenen, vielleicht auch Leuten, die in Berufen arbeiten und mit uns zu tun haben, aber persönlich nicht betroffen sind, dass sie auf die Hinterbeine stehen und einfach diese ganz kleinen Dinge, die selbstverständlich sein sollten, einzufordern. Ich bitte meine Freundinnen zum Beispiel immer, wenn ihr Kind in die Kita geht, zum Eingewöhnen, dass sie fragen, ach, habt ihr eigentlich auch Kinder mit Behinderung? Mhm. Ja? Oder beim Kinderarzt zu fragen, oh, ich habe gesehen, euer Aufzug geht, ne, das ist aber blöd, wenn da jetzt ein Kind mit dem Rollstuhl kommt. Einfach uns mal mitzudenken. Ich bitte um diese Solidarität von allen Nicht-Betroffenen, dass die Allies werden, sagt man da in der Behindertenrechtsbewegung oder auch in anderen politischen, aktivistischen Bewegungen. Allies, Alliierte, Verbündete, die einfach immer sich überlegen, was wäre, wenn ich die Mutter von diesem Kind wäre, der Vater, wenn ich im Rollstuhl sitzen würde, was bräuchte ich dann jetzt in dieser Situation? Und das einfach anzusprechen, laut anzusprechen und da einen Prozess anzustoßen, dass diese Selbstverständlichkeit langsam eintritt.
Vielen, vielen, vielen Dank auch für eure Zeit.
Sehr gerne.
Und ich höre auch im Hintergrund, ist viel Leben.
Ja, Papa kämpft gerade mit 2 Löwenkindern im Hintergrund.
Wer gewinnt?
Immer die Kinder. Außer beim Einschlafen, das sind die Eltern als schneller.
Schneller, genau.
Ihr zwei, ich danke euch sehr für eure Zeit und den tollen Einblick. Ich hoffe, dass wir auch ein bisschen dazu beitragen, dass das Positionspapier sichtbarer wird, gelesen wird, runtergeladen wird, weiter verbreitet wird, dass ihr ganz viele Allies bekommt. Ja, wir bleiben in Kontakt.
Auf jeden Fall.